So, liebe Freunde, wir wollen ein wenig überlegen über Salomos Familie und Salomos Weisheit als so Auftakt zu den Stunden, die wir nachher halten werden, über die Ehe und Probleme des Zusammenlebens. Aber ich lese Ihnen zuerst vor aus dem ersten Buch der Könige, 3, 1 bis 14. Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Er heiratete die Tochter des Pharao und brachte sie in die Davidstadt, bis sie den Bau seines Palastes, des Tempels Jahwes und der Ringmauer um Jerusalem vollendet hatte. Indes opferte das Volk noch auf den Höhen, denn bis zu jener Zeit hatte man dem Namen Jahwes noch kein Haus gebaut. Salomo aber hatte wohl Jahwe lieb, so dass er nach den Satzungen seines Vaters David wandelte. Er opferte und räucherte jedoch ebenfalls auf den Höhen. So begab der König sich nach Gibeon, um daselbst zu opfern. Dies war nämlich die bedeutendste Höhe. 1000 Brandopfer brachte Salomo auf jenem Altar dar. Zu Gibeon erschien Jahwe, also zu diesem Ort der Höhe, nicht wahr, die eigentlich dieser Ort war verboten, nicht wahr, als Gottesdienstort, aber dort erschien Jahwe dem Salomo des Nachts in einem Traum. Und Gott sprach: Erbitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte: Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Huld erwiesen, weil er vor dir in Treue und Frömmigkeit, in Geradheit des Herzens dir gegenüber gewandelt ist. Und du hast ihm diese große Huld bewahrt, dass du ihm einen Sohn geschenkt hast, der nun auf seinem Thron sitzt. Wohlan denn, Jahwe, mein Gott? Du hast deinem Knecht an meines Vaters Statt zum König gemacht. Ich bin aber ein Jüngling oder ein Kind, und ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht steht doch inmitten deines Volkes, das du erwähnt hast, eines so großen Volkes, dass es vor Menge nicht zu zählen noch zu berechnen ist. So gib denn deinem Knecht ein weises, achtsames Herz, damit er zu unterscheiden weiß zwischen Gut und Bös. Denn wer wäre sonst imstande, dieses dein zahlreiches Volk zu regieren? Und es gefiel Jahwe, dass Salomo eine solche Bitte ausgesprochen hatte, die Bitte um Weisheit. Darum sprach Jahwe zu ihm: Weil du gerade diese Bitte gestellt und dir nicht ein langes Leben oder Reichtum oder das Leben deiner Feinde erbeten hast, sondern Einsicht erflehtest, um auf das Recht zu achten, siehe, darum will ich deine Bitte erfüllen. Wohlan, ich will dir ein weises und verständiges Herz geben, dass deinesgleichen nicht vor dir gewesen ist, noch deinesgleichen nach dir erstehen wird. Aber auch das, worum du nicht gebeten hast, will ich dir geben, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass keiner unter den Königen dir gleichkommen soll. Wenn du auf meinen Wegen wandelst, indem du meine Satzungen und Gebote hältst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir noch dazu langes Leben schenken. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum gewesen. Und er kehrte nach Jerusalem zurück, trat vor die Bundeslade Jahwes und brachte Brandopfer dar und veranstaltete Gemeinschaftsopfer und richtete ein Festmahl her für alle seine Diener. Soweit aus dem Buch der Könige. Und dann lese ich etwas ganz anderes vor aus den Sprüchen. Und da heißt es aus den Sprüchen 3, da heißt es, mit dem Rechte, Vers 4, mit dem Rechte baut ein König das Reich auf. Doch wer zu viel Steuern verlangt oder zu viel Abgaben fordert, der zerstört das Reich. Nun, das war ein Teil, so ein kleines Musterchen der Weisheit Salomos. Wir bitten dich, Herr Jesus, öffne du uns die Herzen und öffne du mir den Mund, dass meine Worte und die Gedanken unserer Herzen dir wohlgefällig sind. Amen. Nun, meine lieben Freunde hier, alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann. Meine lieben Freunde, unser kleines Problem heute Morgen ist ein psychiatrisches Problem. Wie kommt es, dass ein Sohn wie Salomo, der weiseste Mann auf Erden, der je gelebt hat, die Bibel sagt, niemand wird ihn übertreffen, aus solchen Familienverhältnissen kommt? Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und dieses Problem will ich mit Ihrer Hilfe, wenn Sie nicht einnicken und schlafen und alle Zeichen der Bewusstlosigkeit zeigen, die will ich lösen, dieses Problem will ich mit Ihnen ein wenig lösen, wenigstens Ihnen den Schlüssel geben, dass Sie sehen, warum Salomo aus solchen Verhältnissen dazu erwählt wurde, der weiseste Mann zu sein auf Erden, der weiseste König. Ich will Ihnen ein Musterbeispiel geben seiner Weisheit, dass Sie sehen können, wie man Probleme löst. Denn als er eingesetzt wurde als junger Mann, er war ein Jüngling und wusste weder ein noch aus, sagt der Salomo, und er fühlte sich inadäquat für sein Amt als König. Sehr gutes Zeichen ist, wenn man sich inadäquat fühlt für die Aufgaben, die wir haben, sonst wird man arrogant. Und er saß da auf dem Richterstuhl in Jerusalem, und da haben sie zwei Huren vor ihn gebracht. Diese Huren, die lebten im gleichen Haus, allein. Und sie haben beide fast zur gleichen Zeit je ein Baby bekommen. Nun, diese beiden Babys, ungefähr gleichaltrig, sie waren in diesem Haus allein, und in der Nacht, es war ja die Sitte dort, dass die Babys im gleichen Bett schliefen wie die Mutter. Sehr böses, eine böse Sitte das, das ist gefährlich für das Kind. Und die eine Mutter legte sich in der Nacht, ohne es zu wissen, auf ihr Baby und erstickte es. Und sie wachte in der Nacht auf und merkte, dass das Kind erstickt war, tot war. Aber sie war geistesgegenwärtig, wie sie dachte. Und in der Nacht, während die andere Frau schlief, ging sie hin und nahm von ihr das noch lebende Kind und tat es zu sich und tat ihr totes Kind in die Arme der Mutter, die schlief. Nun, als der Morgen kam, guckte die Frau, die jetzt das tote Kind auf dem Arm hatte, guckte das Kind genau an und sagte, das ist nicht mein Kind. Eine Mutter soll wissen, ob das sein Kind, ob das ihr Kind ist oder nicht, nicht wahr? Sie guckt es an und dann sagt sie zum anderen, du, das ist nicht mein Kind. Du hast mein Kind. Und der andere hat gesagt, nein, 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 das ist mein Kind, das lebendige Kind. Du hast das tote Kind, das ist dein Kind. Und so fingen sie an zu streiten über diese Frage, die beiden Frauen. Offenbar konnte die eine sehr, sehr glaubwürdig lügen, nicht wahr? Da kam es vor das Gericht der Stadt und niemand konnte entscheiden, was man da tun sollte. Sie verlangte das lebendige Kind und gab das tote Kind, ihr Kind, der anderen Frau. Und letzten Endes gelangte die ganze Sache zu der höchsten Instanz des Landes, und das war vor den jungen König Salomo. Salomo saß da und hörte, wie diese beiden Frauen mit sich streiten. Das ist mein Kind, nein, es ist mein Kind. So ging das weiter. Hörte sich das an, und natürlich, das ganze Land wollte mal sehen, ob der König die Fähigkeit hat, ein Gerichtsurteil zu fällen, das richtig und gerecht ist. Er sagt kein Wort. Oft eine sehr gute Antwort, kein Wort zu sagen. Nur sagt er, holt mir, besonders in Ehestreit ist er sehr gut das, sagt er zu den dabei stehenden Dienern, holt mir ein Schwert. Und da haben sie ein schönes, großes Schwert geholt. Und Salomo sagte, nun, teilt das lebende Kind in zwei Teile und gibt der einen Frau die eine Hälfte und gibt der anderen Frau die andere Hälfte. Dann habe ich ein gerechtes Urteil gefällt. Da haben sie alle Vorbereitungen gemacht, um das Kind durch die Mitte zu schneiden und so zu töten. Da sagte die Frau, die die wirkliche Mutter war, ach nein, 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 tötet das Kind nicht. Gib's lieber ihr, ich verzichte auf mein Recht, um dem Kind das Leben zu retten. Nein, nein, gib's ihr. Und die andere Frau, die das lebende Kind gestohlen hatte und es wusste, sie sagt, nein, teilt es. Dann ist gerecht, sie hat die eine Hälfte, ich habe die andere. Also Tiefenpsychologie. Die wirkliche Frau, die wirkliche Mutter, wird durchdrungen sein, unter allen Umständen, ihr Kind zu lieben. Und dieses Grundrecht hat Salomo gekannt und benutzte es, um zu erfahren, wer die richtige Mutter ist. Und die richtige Mutter ist die Mutter, die das Leben des Kindes liebt. Heute könnte man es nicht sagen, nicht wahr? Die Mütter sind so, dass sie den Tötungsakt im eigenen Mutterleib befehlen, dass das Kind auseinandergezogen wird im eigenen Mutterleib. Aber selbst diese Huren hatten so viel Idee von was echte Mutterliebe ist, dass die eine bereit war, auf den Besitz des Kindes zu verzichten, um dem Kind das Leben zu retten. Sie tat alles, verzichtete auf ihr eigenes Recht, um dem Kind das Leben zu retten. Und da sagt Salomo natürlich, also die sagt, tötet das Kind, die ist nicht die Mutter. Und die sagt, nein, ich verzichte auf meine Rechte, um dem Kind das Leben zu schenken, das ist die echte Mutter. Gib's ihr, gib das Kind ihr. Und das ganze Land staunte über die Weisheit Salomos, rauszubekommen, wer gelogen hat und wer die Wahrheit gesagt hat. Und er tat es an der Grundeinstellung einer echten Mutter ihrem Kind gegenüber. Das hat er beobachtet. Nun, Gott hat ihm diese Weisheit gegeben, damit er richten konnte über das ganze Volk. Und Die Königin von Reich-Arabien kam von fernem Lande, um den Vater David zu sehen und seine Weisheit zu hören. Und hier war der Sohn Davids, der in der gleichen Tradition weiter arbeitete. Nun, was wollen wir dazu sagen? Er hatte ganz große Weisheit und das hat ihm Gott gegeben als Zeichen seiner Versiegelung als König an Davids Stadt in der Stadt. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen bedenken, dass Salomo aus merkwürdigen Familienzuständen kam. Sein Vater war ein Mann, der nach dem Herzen Gottes war. Gott liebte David, wie er uns auch liebt. Aber es heißt ausdrücklich, dass er die Menschenkinder liebt und ist gern mit ihnen, denn wir sind in seiner Ebenbildlichkeit und wir sind sein Du und er ist unser Du. Nun, David hat die Kämpfe des Herrn geführt und hatte auch Sieg und Gott war mit ihm. Aber wissen Sie, eines Tages ist er faul geworden und er hat andere delegiert, um seine eigene Arbeit zu tun. Schickte Joab hinaus, um gegen die Ammoniter zu kämpfen. Und er blieb zu Hause und mit seiner Frau Abigail und er wandelte, machte einen Spaziergang oben auf dem Dach des Palastes. So, am Nachmittag, ich war, wie man einen Spaziergang macht. Und wie er da oben war und nichts Besonderes zu tun hatte, findet der Teufel immer eine Betätigung für lässige Hände. Und die lässigen Hände diesmal waren seine Augen. Wie er da von seinem hohen Standpunkt aus herumblickte, sah er unten im Hof an dem Brunnen eine hübsche junge Frau sich waschen. Sie hat keine Ahnung, dass sie beobachtet wurde, aber David beobachtete das. Und weil er nicht tätig war in dem Werk des Herrn, es gab Arbeit zu tun mit Joab in der Armee, aber weil er das aufgegeben hatte und ein bisschen faul geworden ist, war sein Perzept, seine fünf Sinne bereit, anders zu arbeiten, als sie arbeiten sollten. Und seine Augen erkannten eine hübsche Frau. Und Sie müssen bedenken, dass auch bei Männern, die verheiratet sind, die haben auch Augen. Und wenn sie eine andere Frau sehen und keinen Bund gemacht haben mit den Augen, und David hatte das unterlassen zu tun an dem Tag, verdrehte sie ihm den Kopf. Kann bei alten Eheleuten geschehen, kann bei jungen Eheleuten geschehen, kann bei denen geschehen, die nicht verheiratet sind. Frauen, wissen Sie, dass nach der Damen, entschuldigen Sie, Damen, das ist besser, wissen Sie, dass Sie nach der Heiligen Schrift die Herrlichkeit des Mannes sind? Gott hat uns so gemacht, dass Sie das sind. Und das ist, ich bin jetzt beinahe 40 Jahre verheiratet, vor 40 Jahren in einer Woche haben wir uns verlobt. Wenn man auch erfahren ist in diesen Dingen, wenn man nicht bewusst mit Gott einen Bund macht mit den Augen, kann da Sünde auftreten. Und sie hat dem Mann den Kopf vollkommen verdreht. Man sagt im Englischen, Sie können ja alle Englisch, nicht wahr? There's no fool like an old fool. Es ist kein Narr wie ein alter Narr. Und das war er. Nun, er schickte seine Diener, und damit kam es heraus in dem Königshof, zu erfahren, wer sie sei. Wer ist denn das? Und man kam zurück und sehr diskret, man sieht, wie sie eine Verbeugung machen, diese Diener, denn sie haben gewusst, was sie tun. Sie haben gesagt, ja, ist das nicht Bathseba, die Frau des Hethitos, ist das nicht Urias Frau? Verbeugung, gehen. Dann sagte David, holt sie mir. Dann haben sie sie geholt. Er lebte glücklich mit seiner eigenen Frau zusammen, so viel wir wissen. Abigail, Witwe von Nabals. Und man holte sie und er beging Ehebruch mit der Frau. Nachdem er das getan hatte, meldete Bathseba zu ihm, ich bin schwanger geworden. Merken Sie die Reaktion des Mannes und vergleichen Sie mit Ihrer eigenen Reaktion. Er versuchte, nicht einzugestehen, was er getan hatte. Er sagt, wie decke ich das zu? Das ist das Verhängnisvolle. Wir können alle fallen. Aber das Schlimme ist, wenn wir tun, wie David getan hat, er versucht es zuzudecken. Und auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Er sagt, aha, ja, ja, Uriah, der ist der Militärexpert aus Hattushash. Das war die Hauptstadt der Hethiter, nicht wahr? Und sie waren die Experten im Nahen Osten über alle Militärsachen. Und Uriah ist angeheuert worden von Davids Leuten, um seine Armee auszubilden. Und da sagt er, ah ja, der Uriah, ja, ja, der ist bei Joab und der kämpft gegen die Ammoniter. Lasst ihn kommen. So hat er geschickt zu Uriah unter dem Vorwand, über militärische Fragen mit ihm zu reden, so hat er ihn kommen lassen und ihn nach Hause zu bringen. Da sprach er mit ihm über die Lage bei Joab, wie es war, lange Zeit. Und dann sagte er zu ihm, er gab das königliche Geschenk und sagte, jetzt kannst du nach Hause gehen. Und so hoffte er, und der ganze Hof würde es wissen, dass indem er Uriah nach Hause schickte zu seiner Frau, dass alle denken würden, dass der Ehemann der Vater sei des Kindes. Und so würde sein Ehebruch zugedeckt. Also das Erste, was er tat, er versuchte mit weiterer Lüge, der wollte nicht reden über militärische Sachen, Joab war fähig, das zu machen, und besser als David. So versuchte er, die Sünde zuzudecken. Es ist eine böse Sache, wenn ich sündige oder Sie sündigen, liebe Freunde. Aber es ist eine noch schlimmere Sache, wenn man es versucht zuzudecken. Nun, der Uriah war ein Soldat und offenbar ein Soldat der besten Sorte. Als David sagte, geh heim zu deiner Frau und hier ist das Geschenk für die Konsultation mit mir, war Uriah ein Mann, der sagte, nee, ich? Der Offizier von Joab? Joab ist im Feld und kämpft und meine Kumpels, die kämpfen alle. Auf dem Feld, im Feld, gegen die Ammoniter. Und ich soll nach Hause gehen und meine Gemeinschaft haben mit meiner hübschen Frau. Alle wussten, dass er eine hübsche jüdische Frau hatte. Und die haben gehört und gesehen, dass der Mann sagt, nein, das Höchste, was ich habe, die Gemeinschaft mit meiner Frau, kann ich nicht unter den Umständen genießen. Ich bleibe hier, ich gehe nicht. Und der ganze Hof hat das gewusst. Also der Versuch, David zuzudecken, war misslungen. Und Sie müssen bedenken, dass David ein Mann war nach Gottes Herzen. Und hier ist er gefallen. Auch Leute, die nach Gottes Herzen sind, sie können fallen. Seien Sie nicht erstaunt darüber, das ist schon möglich. Und als David konfrontiert wurde mit dem zweiten Problem, dass er seine Sünde nicht zudecken konnte, da hat der Mann, der nach dem Herzen Gottes war, einen ganz tiefen Sturz gemacht. Er schrieb einen Brief an Joab und sagte, dort wo der Kampf am heißesten, am schlimmsten ist, schicke du dorthin
den Uria. Und wenn er dann mitten im Kampf ist, denn er ist der mutigste von allen, der wird an der Vorderfront sein, wenn er dann mitten im Kampf ist, dann zieht euch von ihm zurück, dass die Ammoniter ihn erschlagen. Und er versiegelte den Brief mit dem königlichen Siegel und gab's Uria mit als Postbote, um Joab zu geben. Also Joab bekam durch Uria selber sein Todesurteil. Also eine ganz große Gemeinheit. Um sicher zu sein, dass die Post ankam, gab er es diesem treuen Uria mit, und in dem Brief war sein eigenes Todesurteil. Denn hier ist ein Mann nach Gottes Herzen, der bereit ist, Mord zu begehen, um seine Sünde zuzudecken. So geht der Uria hin mit dem Brief, übergibt es Joab. Joab geschmunzelt, nicht wahr? Die wissen, was der David getan hat. Das war allgemein heimlich bekannt. Es wird allerlei gemunkelt über was geschehen ist. Und er tut's. Er schickt ihn nach vorne. Und als er dann mitten im Kampf war, ziehen sie sich zurück. Und er ist erledigt worden, getötet worden von dem Schwert der Ammoniter. Nun, überlegen Sie, was das bedeutet. Die Frau ist schwanger, der Mann ist tot. Das Baby kommt zur Welt und wird sehr früh tödlich krank, ganz schlimm krank. Und wie David seine Sünde erkennt und für das Kind betet, dass das Kind doch leben möchte nach all diesen schrecklichen Sachen, es ist ergreifend, es zu lesen. Ich habe nicht Zeit, das zu lesen heute Morgen. Und als dann er erfährt, dass das Kind tot ist, tut er sein Sacktuch und Asche weg und fängt wieder an zu leben. Aber es hat ihn erschüttert, die ganze Sache. Nun, nach einiger Zeit heiratete er diese Frau, Bathseba, mit der er Ehebruch begangen hatte. Und sie bekam ein zweites Kind. Und das zweite Kind war Salomo. Das ist die Geschichte. Nun, wir wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, dass David das getan hat. Die Bibel hat den historischen Bericht. Wir wissen auch, dass Salomo genauesten unterrichtet war, was sein Vater getan hatte, ehe er zur Welt kam. Denn der Hauptfreund Salomos war der Sohn von Nathan, dem Propheten, der ihn konfrontierte mit dieser Sünde. Also der Sohn von Nathan war Salomos Freund. Und Freunde reden miteinander, nicht wahr? Nun, das war die Herkunft Salomos. Nach der Kunst der heutigen Psychiatrie kam er aus zerrütteten Eheverhältnissen. Sein Vater hat Ehebruch begangen und Mord begangen und versucht es zuzudecken. Nur weil er König war, konnte er es tun. Nach der heutigen Psychiatrie hätte er ein Problemkind sein müssen. Er hätte ein verhaltensgestörtes Kind sein müssen. Sie kennen das Wort, nicht wahr? Man sieht sie überall herumlaufen, diese verhaltensgestörte Kinder. Kommen aus Familienverhältnissen, wo Vater und Mutter nicht das sind, was sie sein sollten. Man weiß allgemein, dass es so ist, dass wenn ein Kind empfindet, dass die Familie nicht stabil ist, dann wird das Kind unstabil. Okay? Wie ist es, dass Salomo aus solchen Verhältnissen, Eheverhältnissen kommen konnte und er zeigt absolut kein Anzeichen dafür, dass er ein verhaltensgestörtes Kind war. Er war ganz und gar normal, so normal, dass niemand so weise war wie Salomo. Wie kommt es aus solchen Verhältnissen? Ist es, dass die Psychiatrie falsch ist? Oder woran liegt das? Ich will nicht sagen, dass man besonders weise Kinder bekommt aus gestörten Eheverhältnissen. Das möchte ich keineswegs sagen. Aber in diesem Fall war es der Fall. Wie kommt das? Soll ich Ihnen sagen, warum? Verhaltensgestörte Kinder, die werden verhaltensgestört, weil sie sehen, dass nicht einmal der Glaube an Jahwe, der Glaube an Gott für uns, der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, oft nicht imstande ist, uns zu bewahren, wenn der Teufel uns versucht. Und wir sündigen. Und deshalb, weil sie sehen, dass ein Mensch fallen kann, werden sie verunsichert in ihrem eigenen Leben. Die sehen, dass es möglich ist, dass die Besten von uns fallen und ihre Sicherheit, dass Vater und Mutter alles sind, was sie sein sollten, ist ihnen genommen und sie werden verunsichert, verhaltensgestörte Kinder. Nun, was hat es anders gemacht bei Salomo? Das ist das Wichtigste. Wenn Sie nicht gerade schlafen, dann werde ich Ihnen sagen, warum. Schlagen Sie mit mir auf diesen Punkt, warum es war, dass Salomo aus so einer Familie kam und nicht verhaltensgestört war. Hier ist das Gebet Salomos, das Gebet Davids, nachdem er Ehebruch begangen hatte mit Bathseba und nachdem er Mord begangen hatte. Versucht hat zuzudecken und hier deckt er auf. Er probierte mit allen Mitteln zuzudecken, es gelang ihm nicht. Aber hier deckt er auf und er deckt auf vor Nathan, dem Vater des Freundes Salomos. Hier ist es, den Chormeister, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba gegangen war. Also die Funktion des Propheten war, als David versuchte zuzudecken, hinzugehen und aufzudecken. Und das ist die Funktion von vielen Christen, wenn Gott ihnen den Takt und die Weisheit gegeben hat, das zu tun. Hinzugehen privat mit dem Betreffenden zu reden. Das hat er getan, der Nathan. Dann sagt David, erbarm dich meiner, o Gott, der du barmherzig und gnädig nach deinem Übermaß, deiner Gnade, lösche aus meine Schuld. Er bittet um Vergebung der Schuld. Bis auf den Grund wasche ab meine Missetat. Von meiner Sünde mache mich rein. Denn meine Bosheit erkenne ich wohl. Immer steht mir vor Augen die Sünde. Wenn man gesündigt hat, wissen Sie, steht einem immer vor Augen. Kommt in der Nacht, wenn man gerade aufwacht. Kommt am Morgen, wenn man aufsteht. Kommt am Abend, wenn man ins Bett geht. Und es ist die Güte Gottes das, das ist die Rede Gottes, wie er das tut. Ich habe gesündigt, denn meine Bosheit erkenne ich wohl. Immer steht vor Augen die Sünde. Ich habe gesündigt an dir allein. Was böse vor dir, ich hab's getan. Nun erweisest du dich in deinem Urteilen gerecht. Und Recht behalten hast du in deinem Gerichte. Siehe, ich bin geboren in Schuld. Ich war schon in Sünde, als mich die Mutter empfing. Doch siehe, du hast gefallen an der Wahrheit des Herzens. Lehre du mich Geheimnisse der Weisheit. Besprenge mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, und ich werde weißer als Schnee. Lass mich vernehmen Freude und Wonne, und mein zerschlagen Gebein wird frohlocken. Wende ab von meinen Sünden dein Angesicht und tilge alle meine Frevel. Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott, und einen festen Geist erwecke mir neu. von deinem Antlitz verstoß mich nicht, nimm von mir nicht hinweg deinen Heiligen Geist, deines Heiles Wonne schenke mir wieder, in willigem Geist mache mich stark. Dann will ich deine Wege den Irrenden weisen, und Sünder werden sich bekehren zu dir. Errette mich vor dem Blut, Gott meines Heils. Er war blutschuldig, er war ein Mörder. Errette mich vor dem Blut, o Gott meines Heils, und meine Zunge wird deine Gerechtigkeit rühmen. Man kann nur ein gutes Zeugnis sein für Christus, wenn man innerlich gewaschen wird, rein wird, wenn man nicht mehr zudenkt, sondern dass man aufdenkt vor Gott in Buße und Bekehrung. Herr, tu auf meine Lippen, und mein Mund wird verkündigen dein Lob. All die Opfer erfreuen dich nicht. Versuchen sie nicht. Das, was David hier sagt. Er ist hingegangen, Salomo auch, und haben viel Opfer gebracht, statt Gehorsam. Und Gott will Gehorsam und nicht Opfer. Und das ist eine Methode, die wir alle ausprobieren. Wir probieren sehr eifrig zu sein im Werk des Herrn. Und was Gott will, ist eigentlich Gehorsam und nicht Opfer. Mein Opfer, hier ist es, mein Opfer ist ein reuiger Sinn. Ein Herz voll Demut und Reue wirst du nicht verschmähen. In deiner Güte, o Herr, erweise dich gnädig an Zion. Lass neu erstehen Jerusalems Mauern vor der Sünde. Dann werden dir rechte Opfer gefallen, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird mein Opfertiere liegen auf deinem Altar. So, liebe Freunde, warum wurde Salomo kein Problemkind, kein verhaltensgestörtes Kind? Denn er hat den Fall seines Vaters gesehen. Er hat den Mord seines Vaters, den Ehebruch seines Vaters gesehen. Warum hat er nicht gesagt, also gut, ich sage ab dem Glauben meines Vaters. Und dann, wenn diese Mauer um uns weg ist und man den Glauben absagt, weil Gläubige fallen, das ist, was das Kind verunsichert. Warum ist das nicht geschehen? Bei David haben sie es jetzt raus, bei Salomo haben sie es jetzt raus. Er sah die Sünde seines Vaters, aber er sah, was Heiden nicht tun können, die Buße und die Reinigung seines Vaters. Er kannte diesen Psalm. Er kannte die Worte Nathans, denn sein Freund war der Sohn von Davids Freund Nathan. Und was wir nicht sehen, warum wir die Mühe haben in der heutigen Welt mit verhaltensgestörten Kindern, liegt nicht daran, dass Menschen fallen. Wir sind alle Sünder, und mehr oder weniger können sie immer etwas an mir finden. Ich kann immer etwas an ihnen finden. Das ist es nicht, was es tut. Was die heutige christliche Welt kaputt macht, ist, dass die Christen zudecken, statt Buße tun. Wenn ein Kind sieht, dass der Vater Ehebruch begangen hat, das ist schlimm genug. Aber wenn das Kind sieht, wie Gott ihm ein gebrochenes Herz gibt, dass er vor Gott gesündigt hat und vor Menschen und nicht nur seine Frau betrogen hat, sondern auch das christliche Zeugnis betrogen hat, wenn er sieht, dass echte Buße geschieht, dass ein Mann ein gebrochenes Herz hat, das ist, was das Kind rettet. Denn andere können das nicht tun. Andere Legionen können das nicht tun. Die Reinigung des Blutes Jesu auf die Tatsache hin, dass wir sagen, es tut mir leid, es tut mir leid. Das ist, was ein Kind die Sicherheit gibt in der heutigen sündhaften Welt. Wissen Sie, ich habe einmal einen bösen Fehler gemacht. als ich junger Vater war und nicht viel Erfahrung hatte. Ich war nur ein Jüngling, um meinem Vater vorzustehen. Und eines Tages kommt die Tochter rein mit Blut über dem Gesicht. Und sie hatte drei Brüder, nicht wahr, um mit denen fertig zu werden. Und Brüder sind oft ein bisschen gewalttätig ihren Schwestern gegenüber. Nun, sie kommt rein und wie ein Mädchen ist, nicht wahr, sie schmiert das Blut über das ganze Gesicht, dass es wirklich böse aussieht. Und ich war erschrocken, wie ich ein blutiges Mädchen vor mir habe. Und natürlich, sie können sehr gut schreien, Mädchen, wenn sie wollen. Und sie hat geschrien. Nun, ich sagte, ja, Patty, was ist denn los? Nun, sie fuchtelte, nicht wahr, die Buben. Ich sagte, welche Bub? Da wusste sie, sie darf ihre Brüder nicht verraten. Sie sagte nichts. Da habe ich gedacht, ich weiß, wer das getan hat, denn ich kannte den Buben, nicht wahr, der bereit war, ein bisschen gewalttätig zu sein. Er war der Stärkste. Da habe ich ihn geholt und ich sagte, Oliver, hast du das getan? Kein Wort. Ja, wenn man hitzig ist und viel Blut sieht, nicht wahr, dann legte ich ihm über das Knie und ich habe ihn verwichst mit der Hand. Hat meine Hand mehr wehgetan als ihm, aber ich habe das getan. Aber er schrie ganz erbärmlich und sonst hat er nicht geschrien. Er hat sein, wenn es ein gerechtes Urteil war, hat es auf sich genommen. Aber diesmal hat er sehr geschrien. Da habe ich gesagt, ja, warum schreist du denn? Und da sagt er, als ich sagte, ich werde dich noch mehr wichsen, wenn du so laut schreist, das ist unmöglich, all die Nachbarn werden es hören. Und da hat er gesagt, Daddy, ich war es nicht. Ich war es nicht. Und das klang so echt, wissen Sie, man weiß ungefähr, wenn es echt klingt. Ich sagte, ja, wer hat es denn getan? Das darf ich dir nicht sagen, mein Mund ist versiegelt. Unter solchen Umständen, da habe ich gesagt, ja, was machen wir? Er sagt, du kannst nichts machen, denn du hast mich verwichst und du kannst mich nicht entwichsen. Das geht nicht. Das geht nicht. Nun, ich sagte, also gut, es tut mir sehr leid, dass ich das getan habe. Es tut mir wirklich sehr leid, denn ich war sehr böse und es war eine ungerechte Bosheit von mir. Ich war mehr haltlos, als ich ihn verwichst habe, ohne einen ordentlichen Prozess gemacht zu haben, ehe man es tut, nicht wahr? Und ich sagte, ich weiß, was ich tue, darf ich das dir vorschlagen? Und ich guckte auf in den Tränen und sagte, ja, was schlägst du denn vor? Ich sagte, die nächsten zwei Male, wo du Wichse verdienst, gehst du frei raus. Da sagt er zu mir, passen Sie auf. Dies ist, wie man Kinder vor Unstabilität und Instabilität rettet. Verhaltensgestörte Kinder. Er sagt, Daddy, es ist Hoffnung für dich. Ganz spontan. Das habe ich nie vergessen. Die Kinder, wenn sie sehen, dass man sündigt, das erschüttert sie. Und wenn es ganz böse Sünden sind, wie Mord und Ehebruch, wie hier bei David, das verunsichert sie sehr. Aber wenn sie eine gründliche Aufdeckung der Sünde, dass man dazu steht und sagt, ich habe Unrecht getan, bitte entschuldige mich, deckt es auf und bittet um Vergebung. Wissen Sie, das macht einen Menschen sehr, sehr, soll ich sagen, umgänglich, darf ich das Wort benutzen? Ein Mensch, der ein gebrochenes Herz hat, weil er vor Gott gesündigt hat, mit dem kann man reden. Stimmt's oder stimmt's nicht? Mit einem solchen kann Gott reden und Menschen auch. Und so war es bei Salomo. Ich glaube, dass der gute Salomo, obwohl er wusste, dass sein Vater ein Mörder war, weil er geschlechtlich sehr aktiv war, und einem Mann nicht nur das Leben gestohlen hatte, sondern seine Frau noch dazu, obwohl er das wusste, als er sah, wie David, der König Israels, sich demütigte und Buße tat, das hat ihn gerettet. Und weil wir gerade das, wir haben ein Evangelium heute, entscheide dich für Jesus und hurra, die Sache ist in Ordnung. Das Abwiderbild des Evangeliums, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass der Sünder, ich, sie, zu der Sache steht. Und wenn wir das tun, dann bitten wir, wasche mich rein mit Hyssop wie Schnee. Und so werde ich weißer sein als Schnee. Und dieses Verfahren des Neuwerdens durch Buße, Bekehrung und Vergebung, dieses Verfahren sah der Salomo und war nicht daran gestört, den Glauben seines Vaters zu bestätigen. Die Kinder, die das nicht sehen, die verleugnen den Glauben. Die sagen, das Evangelium hat keine Macht. Hat auch keine Macht in der Hinsicht. Aber wenn ein Mensch so umgewandelt wird, nachdem er das Böseste getan hat, was man tun kann, und man sieht, dass Psalm 51 sich in ihm verwirklicht, das ist genug, um einem Kind die innere Gewissheit zu geben, dass die Macht des Evangeliums immer noch da ist, ist jemand in Christus reingewaschen von seiner Sünde, die er aufgedeckt hat, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Wir beten zusammen. Bitten dich, Herr Jesus, du siehst, viele von uns sind deine Kinder. Und viele von uns sind wie David. Ich gehöre auch dazu. Wir haben die Neigung, zuzudecken, weil wir uns schämen. Und wir sind nicht zugedeckt vor dir, wir sind offen vor dir. Du siehst alles. Und was du sehen willst, Herr Jesus, ist ein gebrochenes Herz. Und ein sanftmütiger Geist, der die Macht der Sünde erkennt und von sich tut. Herr Jesus, tu du das bei uns, dass auch unsere Kinder sehen, dass das Evangelium die Macht hat, uns wirklich neu zu machen. Tu das in dieser Kirche. Gib dem Pfarrer Weisheit, das zu tun jeden Tag und auch allen Weisheit, die hier arbeiten. Und gib uns die Weisheit, die Weisung deines Wortes anzunehmen, von ganzem Herzen. Und du wirst deinen gebrochenen Geist nicht verachten. Wir danken dir für die Gemeinschaft deines Geistes hier heute Morgen. Amen.